möchte Sie grüßen am Anfang unseres Gottesdienstes und Sie einladen, mitzusingen und mitzuloben und den Namen des Herrn anzurufen mit dem Lied: Wunderbarer König, Herrscher von uns allen, lass dir unser Lob gefallen. 235, die Verse 1 bis 3. Wir wollen beten. Du heiliger Gott, unser Herr, unsere Gedanken hängen jetzt an vielen vordergründigen Dingen, die uns bewegen, an Dingen, die uns von der vergangenen Woche her beschäftigen. Aber Herr, du musst uns jetzt die Augen öffnen für deine Nähe, dass wir uns erkennen vor dir in deinem Licht und dass uns dann das Kleine klein und das Große groß werde. Wir danken dir, dass du dich uns geoffenbart hast als der Herr und Schöpfer aller Dinge. Du erfüllst alles in allem. Und dass du uns so nahe kommst in deinem Sohn Jesus Christus, dass du uns nachgehst und unser Leben heilen und lösen willst, dass du uns Schuld vergeben willst und dass du jetzt durch deinen Heiligen Geist uns ganz erfüllen willst und uns zu neuen Menschen machen. Wirke heute in uns und an uns als der Schöpfer, als der Erlöser und als der, der seine Gemeinde beruft, sammelt, heiligt und erleuchtet. Herr, wir bitten dich um dein Wirken an uns. Amen. Wir wollen in der Stille füreinander weiterbeten. Herr, wir danken dir, dass du unser Gebet nicht verwirfst, noch deine Güte von uns wendest. Amen. Wir haben heute ein Fest, Dieses Fest ist in der Christenheit immer weiter zurückgedrängt worden. Die Anbetung des dreieinigen Gottes, das Dreieinigkeitsfest. Wir sind dankbar, dass uns Gott dieses Geheimnis seiner Person enthüllt hat. Ich lese eine Schriftlesung aus Lukas 10, Vers 21 bis 24. Zu der Stunde frohlockte Jesus im Heiligen Geist und sprach: Ich preise dich, Vater und Herr Himmels und der Erde, dass du solches den Weisen und Klugen verborgen hast und hast es den Unmündigen offenbart. Ja, Vater, so war es wohlgefällig vor dir. Es ist mir alles übergeben von meinem Vater. Und niemand weiß, wer der Sohn sei, denn nur der Vater, noch wer der Vater sei, denn nur der Sohn und wem es der Sohn will offenbaren. Und er wandte sich zu seinen Jüngern besonders und sprach: Selig sind die Augen, die das sehen, was ihr seht. Denn ich sage euch, viele Propheten und Könige wollten sehen, was ihr seht und haben's nicht gesehen, und hören, was ihr hört und haben's nicht gehört. Wir wollen aus dem Loblied »Soll ich meinem Gott nicht singen« 232, die Verse 2 bis 4 singen. Das ist sieghafter Glaube, wo Menschen im Wort Gottes den Geist Gottes bekommen und dann durch die Welt ziehen, so dass der Tod vor ihnen zerbricht und nicht, dass der Tod sie zerbricht und dass sie die Hölle zum Schweigen bringen in der Kraft dieses Herrn. Wir haben unseren Predigttext heute in Jesaja 6, Vers 1 bis 8. Jesajas Berufung zum Propheten. In dem Jahr, als der König Usia starb, sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron, und sein Saum füllte den Tempel. Seraphim standen über ihm, ein jeder hatte 6 Flügel. Mit zweien deckten sie ihr Angesicht, mit zweien deckten sie ihre Füße und mit zweien flogen sie. Und einer rief zum anderen und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth, das heißt der Herr der Heerscharen. Alle Lande sind seiner Ehre voll. Dieses Wort Ehre, das bedeutet etwas mehr, als was wir uns darunter vorstellen. Luther gibt mit diesem Wort Ehre das hebräische Kabod wieder, der ganze Lichtglanz Gottes, der über dieser Welt liegt. Ein Mensch sieht plötzlich, dass über der Welt nicht nur die Gottlosigkeiten, die Sünde und der Krankheit und Tod liegt, sondern über dieser Welt liegt doch der Lichtglanz und die Majestät und die Nähe und die Schönheit unseres Herrn. Und die Schwellen bebten von der Stimme ihres Rufens und das Haus ward voll Rauch. Da sprach ich, weh mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen. Denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth, gesehen mit meinen Augen. Da flog einer der Seraphim zu mir und hatte eine glühende Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom Altar nahm und rührte meinen Mund an und sprach, siehe, hiermit sind deine Lippen berührt, dass deine Schuld von dir genommen werde und deine Sünde gesühnt sei. Und ich hörte die Stimme des Herrn, wie er sprach, wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Ich aber sprach, hier bin ich, sende mich. Herr, segne dein Wort an unser aller Herzen. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, wenn einer in ein Autogeschäft geht und in meinem Namen einen Kaufvertrag für ein neues Automodell unterschreibt, dann ist das eine ganz üble und heimtückische Fälschung. Wie kann der hingehen in meinem Namen und in meinem Namen unterschreiben? Wenn einer den Spaß macht und im Telefon eine Nummer wählt und dann seine Stimme verstellt und meinen Namen nachmacht und sagt, ich rufe in dem seinem Namen an, dann ist das ein ganz dummer Trick und eine üble Fälschung. Und wenn einer durch diese Welt geht und vor anderen Menschen sagt, ich rede im Namen des lebendigen Gottes, dann ist das eine Fälschung? Ist das ein Trick? Machen wir uns klar, was das bedeutet, wenn wir uns anmaßen, anderen Menschen gegenüber im Namen Gottes zu reden, auf sie zuzugehen, sie zu trösten, sie zu muntern, zu ermuntern, zu sagen, sei ganz still, Gott ist bei dir. Wer darf denn das im Namen Gottes reden? Wer kann denn das von sich beanspruchen? Wer kann denn so groß von uns, von sich selber denken? Wir verstehen ja viel zu gut, dass viele unserer Zeitgenossen uns vielleicht für verrückt halten. Oder vielleicht nehmen sie uns gar nicht mehr für voll, wenn sie denken, die wollen also tatsächlich Gewisses, Wahres, Gültiges von Gott weitersagen. Man kann das doch gar nicht. Wer kann denn das? Machen wir uns klar, dass alle Leute dieser Welt sehr wohl ihre Gedanken über Gott sich machen. Aber keiner wäre so vermessen zu sagen, ich bin gewiss, ich weiß das ganz genau, ich kann das allen anderen wahr und zuverlässig sagen. Wie kommen wir denn dazu? Woher haben wir denn das Recht, so zu reden? Woher haben wir denn unsere Klarheit? Wir dürfen heute Morgen einmal davon reden, dass auch in unserem Leben sich sehr wohl Zweifel finden. Wir stehen mit unseren Aufgaben, mit unserem Leben, das wir draußen leben, in einer Welt, wo wir eine Fülle von Sorgen und eine Menge Arbeit haben und viele Menschen, die uns umgeben und die uns viel Not machen. Aber wo sehen wir denn Gott? Dass wir Zweifel an unserem Glauben haben, das ist doch klar. Wir sehen ja immer nur uns und die anderen. Und wo wir hinsehen, bekommen wir keine Gewissheit, keine Klarheit, nur lauter neue Fragen. Und wenn wir hier uns versammeln, dann wollen wir anderen gegenüber das nicht herunterspielen, als ob uns das gar nichts beschäftigen würde. Es wird keinen Christen geben, der nicht in seinem Glauben fortwährend angefochten ist, weil wo er hinsieht, sieht er nichts von Gott. Er sieht eine Welt, die vergeht. Er sieht den Tod und die Macht des Teufels in der Welt. Er sieht Menschen, die ihm Schwierigkeiten machen. Und er sieht an sich selbst sein Versagen und seine Enttäuschung. Wo ist denn der Grund, dass ich glauben kann und dass ich fest auftreten kann und dass ich sagen kann, ich kann etwas Gewisses von Gott sagen? Darüber müssen wir uns Rechenschaft geben. Und das muss in einer klaren Weise geschehen. Wir können nur anderen im Namen Gottes etwas sagen, wenn Gott selber vor uns den Vorhang wegzieht und uns einen Blick gibt in seine Welt. In diesem Buch des Jesaja, in dem so viel drinsteht von der Wirksamkeit dieses Propheten, von dem, was er verkündigt und gepredigt hat, steht doch ganz vorne drin seine Berufung. Das war das Geheimnis seines Lebens. Und das machte ihn zum Propheten. Und in diesem Namen konnte er reden, weil er einen Blick getan hat auf den lebendigen Gott, weil er ein Sehender war. Und das macht uns nicht zum Christen und das macht uns nicht zu Predigern und das macht uns nicht zu Missionaren, dass wir Gedanken über Gott haben, dass wir miteinander drüber reden, sondern dass sich Gott uns enthüllt und uns sich selbst zeigt. Die Jünger Jesu haben es später von ihrem Leben gesagt, wir sahen seine Herrlichkeit. Und wenn Sie dieses Wort Herrlichkeit gebrauchen, das bei uns so abgegriffen ist, dass es schier unansehnlich geworden ist, dann meinten Sie das Gleiche, was dieser Jesaja hier erlebt hat. Wir sahen diesen Kabot, diese Herrlichkeit Gottes, diese Majestät, diese Lichtfülle, diese Größe unseres Gottes, der alles in allem erfüllt. Wir sahen das, indem wir unsere Augen ausgerichtet haben und dort auf den Mann am Kreuz geschaut haben. Und wir sahen dort ihn in seiner Schwachheit und die anderen, die standen nur da und lästerten und sagten, was ist das schon, ein sterbender Mensch? Und wir erkannten da, wie Gott ist mit uns, wie er mit der Liebe uns umgibt, wie er sich müht, dass mein Leben frei wird von der Schuld und dass er mir die Vergebung zusprechen kann. Da haben wir die Herrlichkeit und die Majestät und die Größe unseres Gottes gesehen. Und ich darf Sie heute Morgen einladen, in Ihrem ganzen Leben alles darauf zu konzentrieren, über diesem Kreuz diese Größe und Herrlichkeit Gottes zu erkennen und zu sehen. Das macht unser Leben so wertvoll. Gespräche sind es nicht, Grübeln ist es nicht, fromme Gedanken sind es nicht, nicht abquälen mit christlichen Vorsätzen und Leitsätzen, das ist es nicht. Sehend muss man werden, durchbrechen durch diese Welt, wo wir nur Vergänglichkeit sehen, wo wir nur Menschen sehen, wo wir nur Leiden sehen. Brechen Sie durch und werden Sie Sehende. Und wir wissen, dass das, was wir vorher aus dem Mund Jesu gelesen haben, gilt. Wir können das nicht machen. Aber er hat versprochen, dass er dieses Wunder bei uns wirkt, dass er uns die Augen öffnet für sich selbst. Ich möchte über dieses Schauen drei Entdeckungen Ihnen zeigen. Die erste Entdeckung, Gott lebt. Es war eine weltpolitisch wichtige Stunde damals, in dem Jahr, da der König Usia starb. Damals hat dieses Südreich Juda eine große wirtschaftliche Entwicklung noch einmal erlebt, ähnlich wie es das ganze Reich unter Salomo schon erlebt hatte. etwa 40 Jahre blühender Handel, Reichtum, Wohlstand unter dem Volk. Und dann starb dieser König und dieses Jahr war dann der große Umschwung. Von diesem Jahr ab ging es mit dem Südreich Juda abwärts bis zur totalen Zerstörung Jerusalems. In einem Jahr des großen Einschnitts, wo die Gedanken an den weltpolitischen Vorgängen eigentlich hängen blieben, wo jeder sich beschäftigte, was wird der neue König auch bringen? Wird er Entspannung zwischen den Völkern erreichen können? Kann er die außenpolitische Gefahr aus Assyrien abwenden? Wird es ihm gelingen, in unserem Land den Wohlstand zu erhalten? Wird er Verständnis zwischen den verschiedenen Gruppen erreichen können? Und auf einmal sind all die weltpolitischen Themen weg. Hat jemand von Ihnen ungeschickt geparkt, dann erbarmen Sie sich des Mannes. Dankeschön. Wir wollen keinen Hass auf uns laden. In diesem Jahr, wo die weltpolitische und die Entwicklung Israels so vor Augen der Menschen stand, da ist plötzlich Jesaja von all diesen aktuellen Tagesfragen weggerückt und er sieht plötzlich den lebendigen Gott. Er hat ihn gar nicht von Angesicht zu Angesicht gesehen. Wir sterblichen Menschen können Gott nicht schauen. Paul Gerhard sagt, ich müsste stracks vergehen wie Wachs in Feuershitz, wenn ich Gott schauen wollte. Er sieht ja nur den Saum seines Mantels, der schon den ganzen Tempel füllt. Wir wissen nicht, ob Jesaja ein Priester war, war er Tempelangestellter, ging er nur aus Tradition zum Gottesdienst. Das muss man eben tun. Aber plötzlich kommt es in seinem Leben zu dieser großen Erkenntnis, Gott lebt. Ich kann lange im christlichen Betrieb mitschwimmen, ich kann Lieder singen und doch nicht diese Entdeckung machen. Gott ist. Er sitzt auf seinem Thron. Er hat die Welt in seiner Hand. Das, was mich sonst ganz nervös und kribbelig macht. Was wird denn aus meinem Leben und was kommt denn morgen? Und dann ist die Angst da und die Sorgen. Und dann sieht einer im Glauben, Gott sitzt auf seinem Thron. Und die ganze Welt und die Reiche und die Völker, die sind in seiner Hand gehalten. Ich brauche mich nicht sorgen. Dieser Gott ist viel größer, als ich denken kann. Dieser Gott ist viel weiter, als meine Gedanken reichen. Und das ist die erste Entdeckung, die ein Glaube machen kann. Dass er plötzlich mit seinem Leben durchblickt durch den Horizont seiner täglichen Mühe und Arbeit und durchblickt und auf einmal vor dem Herrn aller Herren stehen bleibt. Er ist da, der große Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. So wie es dann später der Prophet tröstlich dem Volk zugerufen hat, weißt du es nicht, hast du es nicht gehört, der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Welt geschaffen hat, der ist doch bei dir, der steht doch vor dir. Schau doch auf und zähle einmal die Sterne. Die Zahl der Sterne ist ungeheuer groß, es gibt ja 500 Millionen Sternbilder allein mit ganzen Sternsystemen wieder. Sieh doch diesen großen Gott an, der viel weiter geht, als unser Blick in das Weltall uns ermöglichen lässt. Dieser Gott steht da. Der Herr Jesaja hat dies nicht für möglich gehalten. Er ging aus Tradition in den Tempel und nahm sein Gesangbuch unter den Arm und wollte seine Lieder singen und wollte sich zum Gebet versenken. Und plötzlich erkannte er, durch das, was Gott ihm ermöglicht, an Schau, er, der lebendige Gott, ist da vor mir. Ich möchte das mit einem ganz einfachen Beispiel noch einmal verdeutlichen, um was es sich handelt. Wenn Menschen zum Glauben kommen, das Beispiel stammt ja von Jesus selbst, wenn er von einem Mann erzählt, der in seiner Arbeit unglücklich und unzufrieden ist. Die Arbeit befriedigt ihn nicht und sie macht ihn nicht satt. Und er ist abhängig von den Leuten. Er hat keine Freunde mehr, sie haben ihn alle verlassen. Er ist auf Gedeih und Verderb, auf seinen Chef angewiesen, der ihn hart an die Arbeit herannimmt. Und dann sitzt er träumend oft dazwischen in seiner Arbeit da und denkt, was ist eigentlich in meinem Leben dran? Was habe ich denn von meinem Leben? Und plötzlich kommt diese eine Entdeckung, diese eine Erkenntnis, ich habe einen Vater, ich habe meinen Vater, ich will umkehren, ich will aufbrechen und zu meinem Vater gehen, dort will ich sein. Das ist die eine Erkenntnis, die der Glaube plötzlich wieder macht. Da ist der lebendige Gott, mein Gott. Wie hat denn das der verlorene Sohn nur vergessen können, dass er einen Vater hat? Wie hat das ein Mensch, wie habe ich das nur in meinem Leben vergessen können, dass direkt um mich her der lebendige Gott in seiner Majestät ist? Wie habe ich das versäumen können? Man kann das nicht verstehen. Und das ist ja nicht jetzt das Problem, wie ich unseren Gott in unserer Welt den Menschen nahe bringe, wie wir so oft machen, wie ich den Leuten jetzt doch noch argumentieren kann und sage, du musst doch noch etwas vom Christentum festhalten und du musst doch noch versuchen, etwas Richtiges an der Bibel zu sehen, und wie wir dann argumentieren und beweisen wollen, darum kann es doch gar nicht gehen, dass wir unseren Gott verteidigen in der Welt. Wir wollen doch darum ringen, dass Menschen den ganzen Gott erkennen, unseren Herrn in seiner Majestät und Größe, dass Menschen erkennen, ich stehe vor ihm. Und nicht Gott muss sich an unsere moderne Welt anpassen, sondern unsere Welt muss umgekehrt werden. Mein Leben muss umgekehrt werden. Ich muss zu meinem Vater gehen. Und mein Leben braucht wieder diese Mitte, von dem es allein her leben kann und von dem es allein her seine Kraft bezieht. Ich muss zu meinem Vater gehen. Alle Lande sind seiner Ehre voll, rufen die Seraphen einander zu, die dort vor dem Thron Gottes stehen. Alle Lande sind seiner Ehre voll, das stimmt doch gar nicht. Wir sehen doch, wie die Erde voll ist von Jammer und von Herzeleid und von Nöten und von weinenden Menschen, ja, von weinenden Kindern, von Leuten, die gar keinen Mut mehr haben. Und dann sagt Jesaja, das ist vordergründig. Wer durchsieht, der sieht, wie alles von der Nähe dieses Gottes umgeben ist. Du musst nur die Augen haben, diesen heiligen, herrlichen Gott zu sehen. Und von daher kommt dieser fröhliche Entschluss des Jesaja, ich möchte mein Leben für diesen herrlichen Gott öffnen. Diese Kabot Gottes, diese Schönheit Gottes, diese Macht und Majestät soll jetzt auch Jesajas Leben prägen. Und das ist eine Bekehrung, wenn ein Mensch in seinem Leben zu dem Entschluss kommt, von diesem Gott möchte ich auch umgestaltet werden. Alle Lande sind seiner Ehre voll. Über der Schöpfung Gottes, über dieser Welt liegt noch die Schönheit dessen, was er geschaffen hat. Nur in meinem Leben ist so viel zerstört von mir. In meinem Leben ist so viel zerbrochen, weil ich selber Gott weggedrückt habe. Und jetzt ruft dieser Jesaja vor diesem Gott, dass er sein Leben ihm öffnen kann und dass Gott in sein Leben einbrechen kann und sein Leben gestalten nach seiner herrlichen Art. Das war das erste, die Entdeckung, Gott lebt. Und die zweite Entdeckung, er macht mich rein. Er macht mich rein. Das Ganze, was hier Jesaja erlebt, ist seine Berufung zum Dienst. Und wenn wir uns dazu entschließen und sagen, ich möchte ja auch mit meinem Leben für Gott etwas wirken, dann ist das ein schöner Entschluss. Wenn wir bereit sind und sagen, es soll ja aus meinem Leben etwas für Gott herausspringen. Aber das ist gar nicht das, was bei Jesaja am Anfang stand, der Entschluss, ich möchte Gott dienen. Am Anfang stand die Erkenntnis, ich bin vor Gott nichts. Haben eigentlich nicht die Menschen eben doch eine wichtige Erkenntnis, die manchmal an den Punkt geraten, dass sie sich selbst das Leben nehmen wollen? Woher kommt denn das? Ist denn das so abwegig, dass man manchmal sagt, an meinem Leben ist nichts mehr dran? Dass sie sagen, was habe ich denn noch? Wofür lebe ich denn noch? Jesaja stand genau am gleichen Punkt. wo er ruft, ich bin ein Verlorener. Oder so wie Menschen zusammenbrechen unter der Last ihres Lebens, dass sie nicht mehr rückwirkend ordnen können, weil Tatsachen drin liegen, die schuld sind und die sie nicht mehr wegdrücken. Und an dem Punkt steht Jesaja. Und das ist der Punkt, wo Gott eingreift und Menschen beruft. Und wo er seine Diener zurüstet, an dem Punkt genau. Und dort geht dieser heilige Gott auf diesen Jesaja zu und nimmt ihn in seinen Dienst. Wo Menschen Gott begegnet sind und im Glauben Gott erkannt haben, hat sich das immer wieder so ereignet, dass Menschen von ihrem eigenen unnützigen Leben überzeugt wurden. Wir wissen von Petrus, der vor Jesus sich auf den Boden niederwarf und Jesus bat, er möge doch weggehen. Er möge doch aus seinem Gesichtskreis gehen. Er ertrage das gar nicht, dass Gott in seiner Nähe überhaupt steht. Und wenn einer in seinem Leben daran leidet und denkt, mein Leben ist so unbedeutend und so unwichtig und so klein und so beschmutzt und so verdreckt, und da ist so viel drin, was Empörung gegen Gott ist, was Beleidigung Gottes ist, dass wir wissen, dass solche Leute von Gott berufen werden und dass solche Leute Gottes tüchtigste Mitarbeiter werden, wo nichts von eigenem Können, von eigenem Glanz sich einmischt. Was hier Jesaja erlebt, ist ein Wunder. Und das wir gar nicht näher begreifen können. Ich kann mit Kohlen und mit glühenden Kohlen keine Schuld wegdrücken. Sie können sich den ganzen Körper verbrennen mit glühenden Kohlen und sie kriegen Schuld nicht los. Sonst ist der lebendige Herr, der in seiner Verfügung Schuld vergibt, so wie er das Blut Jesu Christi nimmt, um unsere Schuld wegzuwaschen. Und der sich dieses Recht herausnimmt, in unser Leben hineinzusprechen und zu sagen, ich mache dich jetzt ganz rein und ganz frei. Und mit was Sie auch heute Morgen hergekommen sind und was in Ihrem Leben an Dunklem und an Schwerem und an Belastendem drin liegt, das will dieser Herr heute an Ihnen wirken, dass Sie ganz frei werden, dass Sie es ganz wegwerfen können vor ihm und durch ihn. So wie dieser Jesaja dasteht und plötzlich merkt, meine Lippen, mein ganzes Wesen ist ja unrein. Und dann erkennen sie, dieser Herr macht Menschen ganz frei, ganz rein, ganz neu. Es gibt nicht ein Stückchen an uns, wo er nicht ganz verändern will. Er will unser ganzes Leben, unser Familienleben, unsere Berufsarbeit, unsere Gedanken, unseren Willen, unsere Pläne, die wir haben, unsere Geldgeschäfte in sein Licht drücken. Diese Herrlichkeit Gottes, die ruht nicht irgendwo heilig in einem Tempel, sondern dieser heilige Gott will Menschen heilig machen. Dieses dreimal heilig, das diese Seraphen Gott zurufen und diese Ehre Gottes, von der sie reden, die ganze Welt überzieht, die soll jetzt im Leben von sterblichen, sündigen Menschen sichtbar werden. Und das hat Jesus sich zum Ziel gemacht. Und darum hat er sie gerufen, darum hat er mich gerufen, weil das sein Plan ist. Werden Sie doch nicht mutlos, dass Sie sagen, in meinem Leben kommt immer wieder das Böse und das Dunkle hoch. Da hat er sein Wort dafür gegeben, dass er in Ihrem Leben dafür streiten will. Lassen Sie ihn doch eintreten in Ihr Leben. Er macht Sie rein. Sie können Sie anstrengen, wie Sie wollen. Sie schaffen nicht ein Stückchen eigene Heiligkeit. Aber dieser Herr, der schafft dies in seiner wunderbaren Verfügung, dass er Menschen rein macht. Ganz rein. Ganz rein. Das ist so wichtig, dass in unserem Leben diese Heiligkeit Gottes und diese Majestät und Schönheit und Herrlichkeit Gottes als Glanz sich über unser Leben legt. Verstehen Sie das nicht falsch. Es gibt so Leute, die sagen immer wieder, als ob sie das in ihrem Leben so leuchten lassen könnten. Und die machen immer so ein verkrampftes Christenleben. Die wollen immer vor ihren Mitmenschen so was Strahlendes, Leuchtendes haben. Und sie kennen auch solche verkrampften Gesichter. Das ist es ja nicht. Wenn Sie dann in das Gesicht eines solchen Boten sehen wie Jesaja, dann sehen Sie vielleicht sogar das schmerzverzerrte Gesicht eines Leidenden. Dann sehen Sie das ausgemergelte Gesicht eines alten Menschen, der viel hat schaffen müssen und am Ende seiner Kraft ist. Sie sehen das doch nicht äußerlich. Was sehen Sie in dem Menschen? Sie sehen an dem Menschen nur die große Freude, dass er Vergebung gefunden hat, dass er von diesem Vorrecht beschenkt wird, dass er heilig gemacht wird, allein durch Gottes Verfügung. Sind Menschen, in deren Leben nicht Vollkommenheit, Perfektion da ist, sondern Menschen, die durch viel Trübsal und Not gegangen sind, auch durch viel Enttäuschung in ihrem eigenen Leben, aber die erfahren haben, sein Blut macht hellmig und rein. Er macht das. Und diese Freude, die ist groß und die sieht man. Noch ein letztes: Er braucht mich. Er braucht mich. Gott hat wunderbare Seraphen und Jesus sprach selbst davon, dass er Legionen von Engel hat. Und das versteht man ja nie, dass Gott Personalnöte hat. Das kann doch gar nicht sein. Er hat doch so viel dienstbare Geister. Es muss ihm doch ein leichtes sein, in dieser Welt sein Reich zu bauen. Es wird ihm einmal ein leichtes sein, unsere ganze Welt aus den Angeln zu heben, dass sogar der Erdekräfte die ganze Welt ihr Gleichgewicht verliert. Im Untergang der Welt und in der Neuschaffung der kommenden Welt, darüber verfügt Jesus über große Macht, um das zum Ziel zu bringen. Aber heute hat er alle seine Arbeit in unsere Hände gelegt, in Hände von schwachen, sterblichen, unreinen Menschen. Und dann ruft er diesem Jesaja zu: Wen soll ich senden? Er hätte auch einfach bestimmen können und sagen können: Jesaja, auf geh! Macht es nie, er macht es nie. Sie können ein Leben lang vor der Bibel sitzen und nie das verstehen, dass Gott sie nie zwingt, er fragt sie. Und das ist ihre Entscheidung, ob sie sagen: Ich will. Um dieses Ich will können sie sich nicht herumdrücken. Sie werden so lange in ihrem Glauben nichts erleben, bevor sie sagen: Ich will gehen. Ich will Bote Gottes sein. Ich will seine Heiligkeit in meinem Leben haben. Und ich will sie wie einen Schatz weitertragen. Ich möchte hineingehen in den Kampf dieser Welt. Ich möchte dort stehen, so wie wir am Anfang gesprochen haben, wo man gar nichts mehr von der Herrlichkeit und Heiligkeit Gottes sieht. Und ich weiß, dass es doch nur wie ein Vorhang ist, den man nur zur Seite schieben muss. Und dann ist dieser Gott da. Wer will mein Bote sein? Wer will das wagen? Sind Sie bereit? Sind Sie bereit, hinauszugehen? Draußen, wo Menschen verzweifelt klagen und sagen, man sieht nichts von Gott, man hört nichts von ihm, hinzustehen als ein Bote der Herrlichkeit Gottes, als ein Bote dieses dreieinigen Gottes und zu sagen: Und ich bekenne dir, er ist da, der alle Gewalt hat und im Himmel und auf Erden. Was würden Sie für Erfahrungen machen? Wie würde Ihr Glauben plötzlich voll sein mit tiefen Eindrücken, die Sie in dieser Welt machen, wo man so angeblich wenig von Gott sieht, wenn Sie es wagen, Bote zu sein? Herr, auf deinen Namen hin will ich reden. Das ist keine Urkundenfälschung, sondern du hast mich Unreinen berufen, weil du mich heilig gemacht hast. Und du sendest mich, es ist ja nicht meine Sache. Ich gehe ja nicht hin wie der, der ins Autogeschäft geht und sich einen Sportwagen kauft auf einen falschen Namen. Du sendest mich ja, es ist ja deine Sache, was ich in dieser Welt wirken will. Die Antwort des Jesaja war ganz einfach: Hier bin ich. Es war militärischer Gehorsam: Sende mich. Hier bin ich, sende mich. Was würde das geben, wenn, das sind 450 oder 500 Leute heute Morgen, wenn jeder von uns sich Gott zur Verfügung stellt und wenn unser Gott uns dann verteilen kann in den kommenden Tagen an ganz verschiedenen Plätzen unserer Stadt. Und das sind nur Menschen, die sagen: Herr, was willst du? Hier bin ich. Fülle mich, gebrauche mich, ich bin da. Dann darf ich sie senden. Im Namen dieses Herrn gehen sie. Amen. Die Verse 4, 7 und 8. Herr, unser Gott, wir sind oft wie solche, die ein Brett vor dem Kopf haben. Und dann sind wir so verbohrt in unsere Nöte, in unsere Fragen, in unsere Zweifel. Und du scheinst uns so ferngerückt zu sein, dabei sind nur wir blind für deine Nähe. Herr, wir danken dir, dass du nicht von uns gewichen bist. Und dass wir dich jeden Augenblick finden können in deinem Wort. Herr, wir können nur in Demut zu dir kommen. Und ich bitte, gib uns diesen freien Blick auf dich durch dein Wort, dass wir dich in den Aufregungen und Stürmen des Werktages vor Augen sehen, als den großen und erhabenen Herrn, dass wir dich vor Augen sehen, wie du unser Leben heiligst, mit all dem, was uns wichtig ist, mit unserer Arbeit, mit unseren Wünschen, mit unserer Freude, mit unseren Planungen, mit unseren Geschäften, mit unserem Geld, und dass du uns als Boten gebrauchen willst in dieser Welt, um dein Reich und deine Herrschaft auszubreiten. Herr, du sendest uns, in deinem Namen wollen wir uns senden lassen. Und wollen wir hinausgehen in die Welt und deinen Namen rühmen und in dieses Lob einstimmen, das deine Engel jetzt schon vor dir singen. Herr, mach unser ganzes Leben zu einem Lobgesang für dich, zu einem Lied, das dich preist. Hier bringen wir jetzt auch alle, die leiden und die niedergeschlagen sind und die dich nicht sehen. Zeig du sie uns, dass wir sie vor dich führen dürfen und dass wir sie mitnehmen können dorthin, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Herr, rede du auch in deiner Christenheit durch dein Wort, in all den vielen Veranstaltungen, die Land auf Land abgehalten werden, in den Gottesdiensten, in den Schulstunden, in den Vorlesungen der Universität und wo das ist. Gib du den Blick frei auf dich. Wir bitten dich auch für die Beratungen der Landessynode. Gib du den Synodalen deine Weisheit und deine Einsicht zu guten Beratungen. Wir bitten dich auch für unsere unruhige Welt mit all dem Unfrieden. Sei du bei den Christen auch im Libanon in ihrer großen Not und lass sie in aller äußeren Bedrängnis ruhig werden vor dir. Und wir danken dir, dass in allem, was uns bewegt, wir zu dir kommen dürfen, weil du unsere Sorgen trägst. Und du für uns sorgst. Lasst uns gemeinsam beten und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Vom Lied 112, den letzten, den fünften Vers singen. Veranstaltungen am Dienstag, Seniorenkreis um 15 Uhr, den Herr Fritz Werner gestaltet. Dienstagabend haben wir unsere Bibelhauskreise an 4 Stellen unserer Gemeinde. Da möchte ich Sie dazu einladen. Erkundigen Sie sich am Ausgang, wo am nächsten für Sie ein solches Bibelgespräch stattfindet, wo wir auch um 15 Uhr beginnt wieder der Nähkreis. Am kommenden Donnerstag, Frohen Leichnam und 17. Juni, da haben wir die Ludwig-Hofacker-Konferenzen. Wenn Sie einen Autoausflug machen wollen, dann können Sie auch in eine entfernter liegende Regionalkonferenz fahren. Sonst, wir haben immer noch nicht die Baugenehmigung, sodass wir die Arbeiten nicht termingerecht anfangen konnten. Aber wir können jetzt noch vor dem Waldheim eine Reihe wichtiger Arbeiten machen. Samstags, nun, ich weiß, wir sind die körperliche Arbeit nicht so gewohnt, aber wenn Sie nur 1 oder 2 Stunden kommen, das ist uns eine große Hilfe. Wir wollen, hat Herr Steinhoff den Gottesdienst am Bärenschlössle. Wir machen dann einen Nachmittagsspaziergang um 14 Uhr vom Forsthaus 1 ab. Das ist diese Weggabelung hinter dem Birkenkopf. Da steht ein Forsthaus in der Mitte von dieser Weggabelung. Um 14 Uhr, dann gehen wir gemeinsam hinaus zu diesem Gottesdienst für dieses Heim, das Richard Straube in Herbstein hat, dieses Help Center für drogensüchtige und alkoholkranke junge Menschen. In der vergangenen Woche, Herr Adolf Köpf, 79 Jahre alt, Wernhaltenstraße 29. Christus spricht, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Und nun sendet sie der Herr in diese Welt als seine Boten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.